Herzlich willkommen im virtuellen Funkhaus Auerstraße. Das ist Folge Nummer 17. Es geht nur am Rande um Corona. Es ist eher so Buntes und Vermischtes. Mein Name ist Sven Bortlisch. Wer ist bei mir?
Dieter Splithoff, Fraktionsvorsitzender.
Und?
Klaus Schindler, Fraktionsgeschäftsführer.
Also wie immer dieselbe Crew, wenn man das so ausdrücken möchte, wie immer. Ich habe jetzt mal ein neues Prinzip hier ausprobiert, das hoffentlich die Qualität unserer Aufnahme ein bisschen steigert. Ich hoffe, man hört es
einmal.
Die akustische Qualität natürlich. Also wir haben heute den 29.05. Es ist fast wieder ein Monat rum, seitdem wir unsere letzte Folge aufgezeichnet haben. Einiges passiert, würde ich sagen, oder?
Das kann man wohl laut sagen. Wo wollen wir anfangen?
Ich würde sagen, erzähl mal, dass der Sitzungsbetrieb wieder begonnen hat.
Ja, wir leben alle noch.
Ja. Ja gut, das wird dann in 14 Tagen.
Ja, es gab ja lange Zeit auch durchaus konträre Meinungen, inwieweit der Sitzungsbetrieb und wann der wieder loslegen soll. Wir haben dann am langen Ende so gesagt, wenn die Themen da sind, über die gesprochen werden muss, dann wird auch wieder der Sitzungsbetrieb in angemessener Form wieder aufgenommen. Und genau das ist jetzt seit einer knappen Woche auch passiert. Beginnend mit dem Planungsausschuss, Bildungsausschuss und jetzt waren wir im Sozialausschuss unterwegs. Und die kommenden Sitzungen sind ja auch schon alle geplant, im Ratssaal mit angemessenen Abständen und. Also das ist alles hervorragend organisiert und so kann der Betrieb auch ganz normal laufen.
Jetzt haben wir auch das Glück, dass wir mit euch beiden Ausschussmitglieder haben, die den Großteil der Sitzung auch persönlich miterlebt haben, also bis auf den BSO, also den Bürgerservice-Ausschuss, der ja am Donnerstag, also gestern getagt hat. Was ist denn euer Eindruck von der neuen Art und Weise, wie jetzt die Ausschüsse tagen?
Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man in den Ratssaal kommt, den man ja normalerweise in einer Ratssitzung atmosphärisch ganz anders erlebt. Da sind die Reihen gefüllt und jetzt verteilt sich das alles über den gesamten Raum. Es gab am Anfang ein paar Irritationen, wer denn wo sitzt. Und aber ich denke, das spielt sich alles ein. Der Sitzungsablauf, Dieter, ich weiß nicht, welchen Eindruck du hast, der unterscheidet sich nicht wesentlich von denen aus der Vor-Corona-Zeit. Mit einer Einschränkung, ich glaube, dass es alles ein wenig zügiger und straffer geht, weil wir ja auch den freundlichen Hinweis bekommen haben, dass man sich möglichst kurz fasst, dass man da, wo nicht unbedingt Diskussionen zu Tagesordnungspunkten erforderlich sind, das sehr zügig abwickelt. Im Planungsausschuss war es zumindest so, haben sich alle dran gehalten. Die üblichen Statements, die ja manchmal auch durchaus sinnvoll oder oft durchaus sinnvoll sind, um nochmal die Positionen der einzelnen Fraktionen darzustellen, sind sehr knapp ausgefallen oder da, wo Entscheidungen von vornherein klar waren, hat man auch gänzlich darauf verzichtet, sodass insgesamt der Sitzungsverlauf sehr straff und sehr zügig war. Wir hatten allerdings im Planungsausschuss doch eine ganze Menge auch an Beschlussvorlagen auf der Tagesordnung. Das deutete sich ja im Vorfeld schon an. Wir haben ja auch hier an dieser Stelle darüber gesprochen, dass es ja anfangs seitens der Verwaltung eine gewisse Reserviertheit gab, so nach dem Motto, ja, wir haben ja gar nichts an Vorlagen da, die entschieden werden müssen. Und nachdem dann die Sitzungen anberaumt worden sind, auf sanften Druck der Politik, siehe da, kamen plötzlich auch die Vorlagen aus der Verwaltung.
Also gefühlt, was die Sitzungsabläufe angeht, ist das ja so ähnlich bei mir wie bei unseren Videositzungen. Nämlich, es ist deutlich straffer. Und so der unmittelbare nahe Kontakt, also mit Zwischenrufen, mit Bemerkungen, das entfällt ja auch bei diesen Sitzungen im Ratssaal weitgehend. Hier und da mal, aber man kann das so machen. Auf die Dauer geht natürlich viel von politischer Kultur verloren, die auch mit Zwischenrufen und Bemerkungen zu tun hat. Das ist natürlich dann immer sehr schade, aber der Situation geschuldet.
Ja, das merkt man ja wirklich bei unseren Fraktionssitzungen, die ja in Präsenz immer minimal so 2-2,5 Stunden gedauert haben, ab 16 Uhr an dem Mittwoch. Und jetzt sind wir bei 1,5 Was natürlich auch daran liegt, dass das ganze System hier nicht so ist, dass sämtliche 28 Teilnehmer, also Fraktionsmitglieder plus beratende Mitglieder, ihre Mikrofone offen haben, sodass sie permanent reinrufen können, weil das sonst ein Stimmengewirr wäre mit den Hintergrundgeräuschen. Man wird also immer einzeln freigeschaltet. Das nimmt natürlich ein bisschen die Lockerheit.
Die Spontanität.
Aber es funktioniert irgendwie.
Ja, spannend wird es natürlich nochmal bei der Ratssitzung jetzt im kommenden Monat, weil wir da uns natürlich in einer ganz anderen Größenordnung bewegen, was die Teilnehmerzahl anbetrifft. Und wir werden ja dann nicht im Ratssaal tagen können. Da passen ja maximal so 30 Peoples rein. Die Sitzung soll ja in der Innogy-Sporthalle, glaube ich, stattfinden, ne? Habe ich gesehen.
Ja.
Das ist dann natürlich nochmal eine Herausforderung. Aber wir haben ja durchaus eine gewisse Erfahrung mit externen Ratssitzungen. In der Zeit des Rathausumbaus haben wir ja auch vorübergehend in der Stadthalle getagt. Mhm. Natürlich mussten wir da nicht auf Abstandseinhaltung achten. Aber wie gesagt, der Umzug war damals ja auch schon ein bisschen schwierig, aber hat am Ende auch geklappt.
Obwohl ich das schon, jetzt, wenn ich mir das vorstelle, in der Sporthalle, da sitzen dann 60, 65 Leute auf Abstand zusammen. Das sieht dann aus wie bei so einer Abiturprüfung. Aber
gucken wir mal. Und dass mir keiner vom anderen abschreibt, ja.
Genau. Aber es ist dann auch schon die vorletzte Sitzung dieser Ratsperiode.
Muss
man auch mal zwischendurch
die bemerken. Letzte werden wir höchstwahrscheinlich auch in diesem unter diesen Umständen, in diesem Rahmen, da kann man jetzt mal von ausgehen, abhalten müssen. Ja. Also im wahrsten Sinne ein denkwürdiger Abschluss einer sowieso besonderen Ratsperiode, die ja schon länger gedauert hat, als das üblicherweise der Fall ist. Also statt 5 Jahren, 6 Jahren, das hat ja was damit zu tun, dass die Wahl von Räten und Oberbürgermeistern wieder synchronisiert werden sollen.
Ja, um mal den Bogen so langsam zu einem anderen Thema zu kriegen, weil wir haben ja 2 komplette Folgen schon über Corona gemacht, obwohl es natürlich immer interessant ist, wie die Politik damit umgeht, auch im Sitzungsalltag. Also insgesamt, die Zahlen in Mülheim sehen ja eigentlich ziemlich gut aus. Wir sind da am Ende der Tabellen mit aktuell Stand jetzt 10.19 Uhr am 29.05. Das ändert sich ja teilweise so schnell. 18 Infizierte, 8 Verstorbene und 178 Geheilte. Also das ist bemerkenswert.
Und der letzte Todesfall ist auch schon wieder Wochen her, ne?
Ja, glücklicherweise. Ja, also bedauerlich natürlich jeder einzelne Todesfall ist, aber man muss sagen, Mülheim ist da offensichtlich nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, aber die Ursachen kann man sicherlich lange philosophieren. Ja. Eins ist allerdings klar, und das haben wir ja auch an dieser Stelle schon betont, dass die Mülheimer Verwaltung alle Beteiligten eher einen hervorragenden Job gemacht haben. Und letztendlich gilt das natürlich auch für die Bevölkerung, die sehr diszipliniert sich verhalten hat. Klar hat es auch mal Ausnahmen gegeben, dass man einigen Leuten erklären musste, wie lange 1,50 Meter sind im öffentlichen Raum. Aber summa summarum muss man sagen, ist das hier gut abgelaufen. Wir haben von Ausnahmen abgesehen, auch in den Senioreneinrichtungen, wo es ja besonders kritisch und sensibel war, erlebt, dass da keine größeren Hotspots entstanden sind. Nichtsdestotrotz, ich weiß das auch aus persönlicher Erfahrung, war gerade in den Altenheimen die Situation sehr dramatisch, wenn Verwandte nicht besucht werden konnten. Und das ist schon für alle eine große Herausforderung, eine sehr große Belastung gewesen.
Ja, so war das.
Nun ja, natürlich jetzt schwierig, den Bogen zu diesem Thema zu spannen, aber Dieter, du hast mich auf was aufmerksam gemacht, was ich verpennt habe.
Ja, wir haben ja alle miteinander.
Und zwar in diesem ganzen Chaos, ich hatte ja schon angekündigt, die Folge ist Buntes und Vermischtes, Neues und Altes. Wir hatten ein Jubiläum.
Jo.
Und zwar am 29. März 2019 war unsere erste Folge.
Darauf haben wir ein Glas Sekt aufgemacht.
Kinder wie die Zeit von
ja, das ist Wahnsinn. Also wir haben ja gesagt, 17. Folge jetzt in etwas mehr als 12, im Kopf, ja heute, Moment.
Ja,
heute genau 12 Monate und 2 Monate. Ja, 14 Monate. Okay, es ist sehr früh am Morgen. Genau. 14 Monate
Funkhausdauerstreik. Ja, das kommt davor, wenn man keinen Taschenrechner am Schreibtisch
hat. Das kommt davor, wenn man die Migräne am Morgen hat und das nicht kaputt ist. Oh. 14 Monate Funkhausdauerstreik, 16 Folgen. Wir haben ja schon den großen Jahresrückblick gehabt zum Ende des letzten Jahres und haben schon Revue passieren lassen, deswegen werden wir das jetzt nicht ausufern. Aber wir können ja trotzdem mal schauen, welche Entwicklung es bei den Dingen gab, die wir behandelt haben. Folge Nummer 1, der städtische Haushalt. Immer ein schwieriges Thema.
Ja, verzweifeltes Gelächter beim Geschäftsführer. Ja, bei mir aber auch, denn die Lage hat sich nicht wirklich verbessert. Wir haben zwar hingekriegt, zunächst mal einen ausgeglichenen Haushalt zu schaffen, aber jetzt kommt natürlich Corona dazwischen. Der Kämmerer sagt, wir müssen mit Kosten von 70 Millionen plus rechnen, die wir dann irgendwie in einem zweiten Haushalt nebenher führen können, die uns also nicht im normalen Haushalt belasten, aber dennoch sind Schulden und die werden irgendwann zurückgezahlt werden müssen.
Mhm. Ja. Ich möchte mal eine aus der Erinnerung heraus eine Passage aus deiner Haushaltsrede, Dieter, zitieren. Da sprachst du von dem Licht am Ende des Tunnels, was zum damaligen Zeitpunkt eben nicht der entgegenkommende Zug in unserer Auffassung gewesen ist. Leider muss man heute in der Nachschau sagen, doch, das war der Zug. Das war nämlich der Corona-Zug, den wir natürlich damals noch nicht auf dem Schirm haben konnten. Aber es ist leider Gottes so eingetreten, wie wir es alle nicht gewollt haben. Wir stehen im Grunde genommen wieder vor einer völlig neuen Situation. Wie wir die Herausforderungen, was ja gerade schon eine Summe genannt, bewältigen wollen, ist noch völlig unklar. Eins ist aber auch klar, das, was die Landesregierung vorgegeben hat, dass man nämlich quasi die Corona-Kosten aus dem Kernhaushalt herausnimmt als Sonderposten und dann eben über mehrere Jahre abschreiben kann, die Aufwendungen. Das ist nichts anderes als Bilanzpolitik. Manche sagen auch unschön Bilanztrickserei. Ja, das hilft der Kommune am Ende und der Stadt Mülheim am Ende überhaupt nicht, weil es führt de facto zu mehr Schulden, zu mehr Aufwand und wir bewegen uns wirklich in der Spirale. So, also was wirklich nur helfen kann, ist, dass die Kommunen unter den Schutzschirm kommen, dass vor allen Dingen auch der Bund das, was Olaf Scholz vorgeschlagen hat, nämlich wirklich eine echte Entschuldung der Kommunen vorzunehmen, dass das umgesetzt wird. Dann in der Tat sind wir am Ende in der Lage, hier uns wieder frei zu schwimmen und auch die Folgen der jetzigen dramatischen Krise zu bewältigen.
Ja, die Fraktionsvorsitzenden der Ruhrgebietsstädte haben ja auch nochmal einen weiteren entsprechenden Brief nach Berlin geschickt und nach Düsseldorf, damit da endlich Bewegung reinkommt. Denn wenn es jemals wirklich möglich war, die Kommunen zu entschulden, dann jetzt. Und das muss auch passieren. Also ich werde ja hier schon wieder überall gefragt, wann kommt denn die nächste Grundsteuer-B-Erhöhung? Da kann ich ja nur sagen, ja. Das kann nicht sein. Das ist jetzt wirklich auch Ende. Von daher sind wir zwingend auf die Hilfe von Land und Bund angewiesen und die Stadt kann es nicht schaffen.
Ja. Ja, wir können nur hoffen, dass sich die Einstellung der süddeutschen Bundesländer nicht am Ende durchsetzt. Herr Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg hat ja so in seiner ersten Einschätzung der Vorschläge von Olaf Scholz gesagt, ja, also überschuldete Kommunen, die kenne ich nicht, die haben wir hier in Baden-Württemberg nicht. Also wenn das dann eine generelle Haltung sein sollte, dann frage ich mich, ob Herr Kretschmann schon mal was von dem Angleich der Lebensverhältnisse als sozusagen Gebot der Verfassung oder des Grundgesetzes gehört hat. Aber das wissen wir ja auch von anderen oder aus anderen Bereichen, dass das Gedächtnis, dass eben die Solidarität auch mal in eine andere Richtung geht und nicht nur eine Einbahnstraße ist, nicht unbedingt verbreitet.
Ja, dieser Begriff,
haben die Hoffnung mal aufgegeben.
Dieser Begriff der Solidarität ist ja in bestimmten politischen Ecken nicht so beheimatet wie vielleicht bei uns.
Ja. Dem ist den auf jeden Fall so. Ja, nächstes Thema. Masterplan Industrie und Gewerbe. Tengelmann-Gelände zum Beispiel. Da gibt es ja eine neue Entwicklung. Klaus, du als planungspolitischer Sprecher.
Ja, wir haben einen neuen Investor. Also Tengelmann, die Tengelmann-Gruppe, die Familie Haupt hat das Gelände verkauft, hat damit eben auch einen ganz klaren Schlussstrich unter das Engagement hier vor Ort gezogen. Das kann aber durchaus eine Chance für uns sein, denn das Unternehmen, Soravia heißen die, die jetzt am Ruder steht, haben vorab erklärt, dass sie den Fokus bei der neuen Nutzung dieses Geländes auf den gewerblichen Bereich sehen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was die so in der Vergangenheit gemacht haben. Bin auf die Tabakfabrik in Linz in Österreich gestoßen, die also auch durch dieses Unternehmen revitalisiert worden ist. Eine hochinteressante Gemengelage, Start-up-Unternehmen, Restaurants, Gastronomie, Veranstaltungsbereiche, Vermietung von Büroflächen und das Ganze in einem, ja, ich sag mal, denkmalgeschützten Umfeld, also so ähnlich wie wir es hier an der Wisserstraße haben. Das sieht vielversprechend aus. Und ich glaube, dass wir dort etwas Gutes für unsere Stadt entstehen lassen können, wenn alle an einem Strang ziehen. Und im Moment, glaube ich, ist die Stimmung da durchaus optimistisch. Ist für uns natürlich ein großer Vorteil, weil wir bei der anerkannten Gewerbeflächenknappheit hier die Chance haben, im Bestand, ohne dass wir in die Fläche gehen müssen, neue Unternehmen anzusiedeln, die auch, sagen wir mal, für die Entwicklungswirtschaft Standorts in Mülheim gut sind. Man darf bei der ganzen Geschichte allerdings nicht vergessen, wir reden hier in der Regel über Gewerbe, was im Hightech, im wissenschaftlichen und wissenschaftlichen Randbereichen angesiedelt ist. Wir müssen aber auch, wie man so früher gesagt hat, dafür sorgen, dass auch der klassische Malocher hier Chancen hat, in Mülheim einen Arbeitsplatz zu finden. Das wird an der Stelle, weil wir auch keine industrielle Entwicklung dort vornehmen können, eben nicht der Fall sein.
Dafür wollen wir letztlich auch gucken, dass am Flughafen was passiert, ne, in der Richtung.
Korrekt. Ja, das ist das zweite Stichwort bei der generellen Entwicklung. Natürlich, das ist unstrittig, wollen wir zunächst mal die Flächen entwickeln, die bereits gewerblich genutzt worden sind oder noch genutzt werden. Da ist natürlich der Flughafen auch eigentlich die größte zusammenhängende Potenzialfläche in Mülheim. Man muss natürlich an der Stelle auch berücksichtigen, auch da wird sich Widerstand in der Bevölkerung regen. Klar, die Argumente sind auch nicht immer von der Hand zu weisen. Wir reden hier über Kaltluftentstehung, wir reden über Schutz von Fauna und Flora. Aber man muss am Ende eben auch eine Abwägung durchführen und eine Entscheidung treffen.
Das wird natürlich ganz spannend in der Frage, wie sich dann der neue Rat zusammensetzen wird, in welche Richtung diese Entscheidungen dann gehen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie eine Stadt wie Mülheim, die zwingend auf solche Einnahmen über Gewerbesteuern angewiesen ist, ob dann sich entsprechende Mehrheiten bereitfinden werden, die jetzt noch sehr zurückhaltend sind. Ob man sich da nicht auch irgendwann den tatsächlichen Zwängen mal beugen muss.
Also wer sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal umfassend informieren möchte zu diesem ganzen Thema, empfehle ich die letzte Ausgabe des Journals von Mülheim & Business. Das ist insofern spannend, weil eben nicht nur, wie man es vielleicht vermuten könnte, die Befürworter einer Flächenentwicklung hier in Mülheim zu Wort kommen, sondern auch die Gegner. Und als Anhang zum Journal gibt es dann einen Zahlenteil, Zahlen, Daten, Fakten, die sehr anschaulich, nachvollziehbar, gut erklärt nochmal die Ausgangslage klar machen, die spezielle Problematik, in der wir hier in Mülheim stecken, und auch mit ein paar verbreiteten Thesen aufräumt, die zum Beispiel Peter von Meulen gerne in diese Diskussion mit einwirft, der ja gesagt hat, Mülheim müsse sich zur grünen Wohnstadt hin entwickeln, weil wir jetzt schon in puncto Einkommensteuer, Zuweisungen eine klare positive Entwicklung aufweisen. Wenn man sich das nochmal anschaut, dann werden so einige Aussagen von ihm relativiert. Wir sind auch zukünftig darauf angewiesen, dass wir Gewerbesteuereinnahmen hier generieren. weil allein mit Wohnen werden wir es nicht hinbekommen. Hat auch einen ökologischen Aspekt. Wir sind eine Auspendlerstadt hier in Mülheim und das ist ja auch die Frage, ob man nicht Verkehre, Berufsverkehre reduziert und dann gleichzeitig einen positiven Umweltaspekt damit erfüllt.
Ja, das Magazin gibt es online als PDF auf der Seite von Mülheim und Business. Das ist Ausgabe 1 2020 mit einer Beilage Mülheim in Zahlen. Kann man da abrufen. Wenn ich dran denke, werde ich es auch in den weiteren Infos zu dieser Sendung verlinken. Ja, machen wir mal weiter. Das ist natürlich ein Thema, was man immer mal behandeln muss, der Industrie und Gewerbe. Aber dazu werden wir ja höchstwahrscheinlich in Zukunft noch einige Gelegenheiten haben. Ein anderes wichtiges Thema, wo wir auch zwei weitere Gästinnen hatten in unserer Sendung, waren Frauen in der Politik. Da kann man, würde ich mal sagen, am besten noch mal drüber reden, wenn die Kandidatenaufstellung fest ist, abgeschlossen ist, da ja unser Parteitag mit den Nominierungen verschoben wurde und jetzt in genau heute in einem Monat stattfindet. Thema 4 war Nahverkehr.
Und haben wir jetzt, glaube ich, noch nichts
fundamental Neues. Im Moment jetzt keinen akuten neuen Sachstand. Nö. Also wir sind ja sozusagen im Ausstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, aber das wird einer der Schwerpunkte in der kommenden Ratsperiode sein. Mit durchaus substanziellen Änderungen, Stichwort neue Antriebskonzepte bei Bussen. Die Linienführung muss optimiert werden. Aber das sind, wie gesagt, auch Themen, die jetzt über den Zeitrahmen des jetzigen Rates weit hinausgehen.
Bezahlbares Wohnen. Gerade erst wieder in der Zeitung gewesen. Der digitale runde Tisch unserer Oberbürgermeisterkandidatin Monika Griefern. Also ein Thema, was uns immer beschäftigt.
Ja, das setzt ihr auf der Gründung des, mein Gott,
Bündnis
für Wohnen, das ja schon vor einigen Monaten erfolgt ist, bedingt durch die altersbekannte Krise, ist da anschließend noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Was mir sehr bedauerlich ist und ja auch, wie ich gelesen habe, von Frank Esser durchaus kritisiert wurde, dass da noch nichts passiert ist. Aber wie gesagt, in Zeiten wie diesen werden auch diese Dinge im Moment mal nicht so bearbeitet werden können, wie wir das wollen.
Solange sie nicht vergessen werden, ist das...
Ich denke, da sorgen die Beteiligten außerhalb der Verwaltung
auf jeden
schon
Fall
für, denn es gibt da einen wirklich unbestreitbaren Handlungsdruck. Es war eine sehr interessante Veranstaltung. Ich habe also auch daran teilgenommen als Zuhörerin oder Zuschauer in dem Fall auch. Es wurden verschiedene Aspekte des Themas bezahlbaren Wohnraum behandelt. Natürlich, klar, steht im Mittelpunkt auch immer die Frage, wie kann man eigentlich bei der Baukosten- und Grundstückskostenentwicklung noch Wohnungen errichten, die dann auch am Ende über die entsprechende Mietgestaltung für einkommensschwache Schichten nutzbar sind. Ein Vorschlag war beispielsweise, dass die Stadt bei der Vergabe von städtischen Grundstücken eben nicht das Höchstpreisprinzip anwendet. Das kann ich als planungspolitischer Sprecher und jemand, der sich gerade für das Thema zahlbarer Wohnraum in den letzten Jahren sehr intensiv auch mit eingesetzt hat, unterstreichen. Auf der anderen Seite, der Finanzpolitiker in mir sagt natürlich auch, wir sind eine Stadt im Stärkungspakt mit sehr restriktiven Auflagen, was die Ausgaben- und Einnahmenseite anbetrifft. Streng genommen können wir uns das als Stadt gar nicht leisten, nicht einen maximalen Erlös aus Grundstücksverkäufen zu erzielen.
An der Stelle das war aber schon mal. Ne? Und dann hat der Kämmerer sehr deutlich gemacht, dass das zwar schön wäre, aber schon rechtlich gar nicht möglich ist.
Zumal es ja auch entsprechende Ratsbeschlüsse gibt, die sagen, wir müssen pro Jahr eine gewisse Summe, die auch festgeschrieben worden ist, aus Grundstückserlösen erzielen als Beitrag für die Haushaltssanierung. Da sind wir in der Pflicht, da haben wir kaum Möglichkeiten auszubüchsen. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch wieder schnell bei dem Thema, was wir gerade im Zuge der Diskussion um Gewerbeflächen schon hatten, nämlich wo nehmen wir denn die Grundstücke überhaupt her? Also die Stadt hat nicht beliebig viele Grundstücke. Grundstücke, die als Bauland zu vermarkten wären. Und bei jedem einzelnen Grundstück, ich will jetzt nicht wieder das böse Wort vom Schlippenweg hier in die Diskussion einwerfen, gibt es sofort wieder eine Riesendiskussion auch in der Politik, wo dann wieder mit vielen Argumenten belegt wird, dass gerade an dieser Stelle eben alles so bleiben soll, wie es ist.
Und ich prophezei, das wird nach dem Beginn der neuen Ratsperiode nicht einfacher.
Ja.
So ist das. Ja, eigentlich meine Lieblingsfolge, um ehrlich zu sein. Nummer 6 mit den Schiedsleuten. Kann man jetzt nicht viel über eine neue Entwicklung berichten, aber ich fand die Anekdoten ganz nett. Ich glaube, das sollte man in Zukunft vielleicht nochmal aufgreifen. Also Geschichte von gestandenen Persönlichkeiten in so einem interessanten Bereich zu hören, finde ich immer interessant.
Ja, auch da kann ich mich nach meinem Ausscheiden aus dem Rat zur Verfügung stellen. Ich hätte noch ein paar Sachen beizutragen.
Du kannst dich auch als Schiedsrichter zur Verfügung stellen. Melde dich mal bei Peter Pickert, der nimmt dich in Handkuss.
Ja, all ernstes, das überlege ich tatsächlich.
Ja, es ist gut. Naja, ich sage jetzt mal Scherz beiseite. Also es ist in der Tat, wie in vielen anderen Bereichen auch, Ehrenamt ist nicht unbedingt das, was bei den Leuten an allererster Stelle steht. Aber es ist eben enorm wichtig. Gerade die Schiedsleute leisten ganz hervorragende Arbeit und entlasten die Gerichte, die ja zugeballert werden mit Verfahren, ganz enorm. Und man kann das nicht hoch genug schätzen, was da geleistet wird. Aber es gibt eben da auch massive Nachwuchsprobleme und Peter Pickert hat ja, glaube ich, in der Sendung auch darauf hingewiesen und dafür geworben, dass sich Menschen melden, um das auszudrücken.
Also wenn ihr was frei wird, werde ich mich bewerben.
Also ich mir fiel gerade ein, dass Anfang diesen Monats gerade wieder rumgeschickt wurde, Neuwahl von Schiedspersonen in zwei Bezirken, da kann man ja jetzt auch durchaus mal Werbung für machen, und zwar Schiedsamtsbezirk 2 Altstadt 2 West und Schiedsamtsbezirk 5 Altstadt 2 Ost mit Winkhausen. Bürgerinnen oder Bürger, die in dem jeweiligen Schiedsamtsbezirk wohnen, im Alter zwischen 30 und 70 Jahren sind und Interesse an der Ausübung des Schiedsamtes haben, werden gebeten, sich bis zum 30. Juni 2020 schriftlich bei dem Oberbürgermeister, Rats- und Rechtsamt am Rathaus 1 Mülheim an der Ruhr zu bewerben. Also gerne auch einfach bei uns melden, falls Interesse besteht. Wir würden das dann dementsprechend weiterleiten.
Ja, haben wir den Werbeblock auch erledigt?
Ja, das ist ja ein Werbeblock schon, aber ein wichtiger Werbeblock. Gut, Bezirksvertretung mit Peter Pickert. Da ging es unter anderem auch ums Anwohnerparken im Südviertel.
Da tut sich auch schon wieder was.
Das ist auch eine ganze Folge wert.
Ja, eine fast unendliche Geschichte. Wir sind jetzt auf dem Stand, wo die Verwaltung den Vorschlag gemacht hat, statt einer klassischen Anwohnerparkregelung mit Ausweisen und entsprechend ausgezeichneten oder gekennzeichneten Bereichen in Teilbereichen dieses Quartiers rund um den Mohrenkamp eine Parkscheibenregelung einzuführen. Das ist nicht das, was wir als SPD ursprünglich intendiert haben, und wir glauben auch nicht, dass es unbedingt das ist, was sich die Anlieger dort vorgestellt haben, aber es wäre mal den Versuch wert, das zu testen. Die Bezirksvertretung hat allerdings die Verwaltung aufgefordert, zunächst mal ein Meinungsbild bei der Bevölkerung abzufragen, und die Verwaltung wird das jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen tun. Es gibt ein Schreiben, das verteilt wird an die Haushalte, wo dann die Möglichkeit besteht, sich zu äußern zu diesem Vorschlag. Ist natürlich auch in Corona-Zeiten alles ein bisschen schwierig. Normalerweise hätte man eine Bürgerversammlung dazu gemacht, aber das geht aus bekannten Gründen halt zurzeit nicht. Oder die Bezirksvertretungsfraktion der SPD hat Botschaft verbreitet, besser gesagt, wir haben die Einstellung dazu, dass wir gesagt haben, wir warten jetzt mal die Rückmeldungen ab und wollen mal hören, was die Bevölkerung zu diesem Vorschlag sagt. Sollte das abgelehnt werden, dann bleiben wir bei unserer ursprünglichen Intention zu sagen, wir wollen dort eine Anwohnerparkregelung, um diesen Parkdruck, der besteht, auch etwas abzumildern.
Da bleiben wir auf jeden Fall auch dran.
Ja. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die BV da entsprechend wirklich am Thema ist und Druck ausübt und sich nicht eben mal so abspeisen lässt von der Verwaltung. Also dann, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist das ein wirklich sehr, sehr gutes Verfahren, dass unsere Leute da auf den Tisch bringen.
Und besonders auch der Ortsverein Stadtmitte mit seinem Vorsitzenden Alexander Böhm als Stadtverordneter, der sich da auch reinhängt.
Genau. Oskar Oberhauski, der Fraktionsvorsitzende, kommt ja aus demselben Ortsverein.
Ja. Ja. Das steht man im Bürgerdialog. Ja, Bürgerdialog. VHS-Bürgerentscheid. Entwicklung stagniert momentan, beziehungsweise es gibt keine neuen Entwicklungen.
Nö. Zumal uns fehlen einfach die 30 Millionen.
Genau.
Und nach wie vor gilt, der VHS-Betrieb läuft unter jetzt klassisch normal Corona-Bedingungen, aber ansonsten völlig normal. Und es gibt keine wirklich ernstzunehmenden Probleme da.
So ist das.
Korrekt. Und wie gesagt, es gibt eine Beschlussfassung des Rates. Herr Reinhardt und die MBI hätten die Möglichkeit gehabt, mit ihrem Votum die finanziellen Voraussetzungen für die Sanierung der VHS zu schaffen. Das hätte aber auch zur Folge gehabt, dass gut 22 Millionen Euro für die Sanierung, für die dringend notwendige Sanierung von Schulen gefehlt hätten. Und da hat dann Herr Reinhardt gekniffen, weil er sich dann natürlich nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, dass man den Kindern und Jugendlichen da Zukunftschancen verbaut. Wir haben das ja auch oft genug betont. Natürlich, wenn die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen würden, würden wir beides machen und zwar so schnell wie möglich. Aber da das nicht der Fall ist, da wir das Geld auch nicht vom Himmel herunter bekommen und jetzt auch noch bei uns Corona dazwischen funkt, ist da keine Entwicklung zu sehen an der Stelle. Das heißt, wir müssen halt sehen, dass wir auch die Schulen, das Schulprogramm so durchziehen und dann muss man halt da die Prioritäten setzen. Und Dieter hat es ja gerade gesagt, der VHS-Betrieb läuft und deshalb gibt es da zunächst auch keinen Handlungsbedarf.
So ist das. Ja, dann hatten wir zu Gast die beiden Vertreter von der Partei, die Partei, die ja mittlerweile auch einen eigenen Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt haben. Es ist zwar nicht Helge Schneider, aber eine andere Mülheimer Berühmtheit mit Andi Brings. Ja, mal gucken, wie sie abschneiden.
Ja, wer Spaß dran hat an der Partei.
Richtig. So ist das. Dann waren wir auf der AfD-Demo. AfD ja wahrscheinlich ein Thema, was uns ja, andererseits bei der Entwicklung momentan im Bundesland vielleicht doch nicht so massiv beschäftigen wird, wie wir vor ein paar Monaten noch befürchtet hatten. Aber das muss man abwarten. Kann man nach der Wahl drüber reden. Folge 11 war sehr tagesaktuell. Da ging es um den Volkstrauertag. Da braucht man nicht weiter drüber sprechen. Dann hatten wir schon unseren Jahresrückblick. Gewerbeflächen kamen als nächstes, haben wir auch schon angerissen. Und dann die letzte reguläre Folge, bevor Corona eingriff, war unser kleiner Besuch bei der WDL am Flughafen. Ja, da muss man natürlich mal schauen, wie sich jetzt die vorgestellten Pläne weiterentwickeln, ob es irgendwelche Auswirkungen
und
gibt.
Da muss ich ja sagen, diese ganze Entwicklung rund um Flughafen und WDL war für mich so mit das Beste, das, was wir in den letzten Jahren so hier angepackt haben. Sehr, sehr spannend, da oben zu sehen, wie die arbeiten, was die da vorhaben mit ihrem Eventzentrum. Das ist schon ein ganz tolles Ding, hätte ich gerne noch weiter begleitet. Ich freue mich auch drauf, was da oben so entsteht. Das ist wirklich gut.
Ja, und auch die Krise kreativ genutzt mit dem Autokino jetzt
direkt neben dem Hangar. Das ist eine hervorragende Idee und ich hoffe auch, dass die momentane Krise da keine Auswirkungen auf die Pläne von WDL hat, aber ich habe auch nichts gehört aus der Ecke. Ich glaube, die ziehen das durch und das ist auch gut.
Das sind Unternehmer, die unternehmen was und lassen nicht einfach laufen. Und da habe ich heute Respekt vor, die tun was für sich natürlich, aber damit auch für unsere Stadt. Und das kann man nur fördern.
Das, so ist das. Ja, gut, dann sind wir jetzt mit den Rückblicksfolgen durch, weil Corona, da brauchen wir ja nicht nochmal drüber sprechen. Da gibt es auch nicht viel zu den Folgen zu ergänzen, beziehungsweise wir haben es am Anfang schon getan. Ja, Fazit nach einem Jahr Funkhaus Auerstraße. Also die Zahlen könnten natürlich immer besser sein. Man hat natürlich immer den Anspruch, mehr Leute zu erreichen. Aber wir haben 330 Abonnenten Stand jetzt, was ja schon mal, wenn man bedenkt, in welchem engen Themenfeld wir uns bewegen, muss natürlich ein Interesse an Politik vorhanden sein, besonders an Kommunalpolitik. Ist es okay? Dazu noch zahlreiche Hörer außerhalb der Abonnentenschaft. Also ich bin durchaus positiv gestimmt, was dieses ganze Projekt angeht.
Ist ja kein rein unterhaltendes Format, sodass jeder Hörer da schon ein Gewinn ist. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also wir versuchen weiterzumachen.
Also mir macht es auch weiterhin Spaß. Das ist wirklich ein sehr gutes Instrument, um Kommunalpolitik verständlich zu machen, darüber zu reden. Und wir merken es ja auch hier und da in den Reaktionen, dass dann auch Rückfragen kommen, kritische Rückfragen, aber auch Zustimmung ist ja auch mal schön, ist man als Kommunalpolitiker nicht unbedingt gewohnt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch zukommt.
Ich hoffe ja auch, dass nicht irgendwie der Eindruck entsteht, wir würden hier und da ins Schwafeln geraten, denn ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell so eine halbe Stunde rum ist. Ja, man steigt in so ein Thema ein oder mehrere Themen und dann gucke ich schon wieder hier drauf, 35 Minuten sind schon wieder rum. Das geht immer so fix.
Wir haben noch 10 Minuten auf dem Konto von der letzten Folge, die besser war. Also von daher können wir das noch nutzen.
Ja, die kriegen wir auch noch ausgeschöpft.
Das kriegen wir auf jeden Fall. Also ich schließe mich da an, mir macht es immer noch Spaß. Wir wären natürlich gerne mal wieder mit euch zusammen und vielleicht mit irgendwelchen Gästen auch mal wieder vor Ort in der Auerstraße. Das würde auch die Qualität ein bisschen wieder erhöhen. Aber wir haben, würde ich sagen, vernünftig improvisiert.
Und zur Sommerpause kriegen wir es vielleicht noch hin. In einem Monat.
Wir geben uns Mühe, auf jeden Fall.
Ja,
wir haben jetzt viel über die Vergangenheit und über die letzten 12 bzw. 14 Monate gesprochen. Aber es gibt ja auch abseits von Corona auch noch andere aktuelle politische Themen. Da kann man auch noch mal durchaus drüber sprechen. Ich habe hier zwei Stichpunkte, die mir jetzt spontan eingefallen sind aus den letzten Wochen. Zum einen die Diskussion um den Wochenmarkt, die mal wieder aufgekommen ist. Klaus?
Ja, das war Thema im Planungsausschuss. Wir hatten schon seit langem einen Vertreter der Marktgilde, die ja Marktbeschicker, Marktbetreiber sind, eingeladen, mal über den aktuellen Sachstand zu berichten. Das ist dann in der letzten Woche geschehen. Und ja, sag mal, positiv war, dass sich der Mühlheimer Wochenmarkt stabilisiert hat. Das war am Anfang nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass die Entwicklung dahin geht, dass man durchaus Anfragen von weiteren Händlern hat bei der Marktgilde, die gerne den Mühlheimer Wochenmarkt beschicken wollten. Das Problem ist im Augenblick, dass nicht genug Platz zur Verfügung steht. Wer die Schlossstraße kennt, davon gehe ich mal aus, dass unsere Hörer da durchaus Ortskenntnisse haben, der weiß, dass die Verhältnisse da sehr beengt sind. Auch, und das war dann ein Punkt, der sehr intensiv diskutiert wurde, wegen der Baumschalen, die dort aufgestellt sind. Die Verwaltung hat ein bisschen überraschend für uns angekündigt, dass man einige dieser Baumschalen im oberen Bereich entfernen will, und hat das begründet nicht nur mit der Schaffung zusätzlicher Standplätze für den Wochenmarkt, sondern in erster Linie auch mit der Notwendigkeit, dass Bäume quasi ausgetauscht, Pflanzen ausgetauscht werden müssten, weil die in Anbetracht dieser besonderen Umstände in diesen Pötten jetzt ans Ende der Lebenszeit angekommen sind. Und es ist jetzt nicht einfach damit getan. Es geht also nicht so wie zu Hause. Wenn eine Pflanze umgetopft werden muss, dann nimmt man die raus, nimmt einen größeren Topf, packt da wieder Blumenerde rein und stopft das Pflänzchen dann wieder rein. So einfach ist das bei den Dingern nicht, weil die haben ein sehr komplexes B- und Entwässerungssystem. Und das ist wohl auch zerstört durch Wurzelbewuchs. Fazit, es wäre also sehr teuer, diese Pflanzen dort zu erneuern in den Schalen. Und deshalb hat die Verwaltung gesagt, gut, dann verbinden wir das eine mit dem anderen und schaffen ein bisschen mehr Platz. Ich habe aber an der Stelle davor gewarnt, dass man jetzt so den Kahlschlag macht und komplett dann alle Schalen entfernt auf der Schlossstraße, weil ich kann mich noch gut an die Diskussion erinnern, die dazu geführt haben, dass die Dinger da aufgestellt worden sind. Da wurde ganz genau Betonwüste, da ist ja überhaupt kein Pflänzchen, und kann man da nicht mal Bäume hinsetzen. Also ich will jetzt nicht alles wiederholen, was an Argumenten gekommen ist. Also eine normale Baumbepflanzung ist da nicht möglich. Da müsste nur die Tiefgarage, die da drunter liegt, zukippen, was wiederum auch Diskussionen auslösen würde. Von daher hat man sich damals auf diese Lösung geeinigt. Und ja, die Meinungen waren von Anfang an gespalten. Die einen fanden es schön, dass mal ein bisschen Grün da reinkommt. Und wenn die Bäume blühen, sieht das ja auch im Frühjahr ganz besonders nett aus. Die anderen haben gesagt, mein Gott, wir sprachen von tibetanischen Klangschalen oder wie auch immer. Kann man nur, und vor allen Dingen, das kostet das Ganze. Ne? Also jetzt einfach wieder den Rollback zu machen und alles wieder auf Anfang zu stellen, da weiß ich, das dauert dann keine 3 Monate, dann geht die Diskussion wieder los. Das habe ich auch im Ausschuss erklärt, gesagt, kann also jetzt nicht sein, dass wir da wieder ein paar kleine Kübel hinsetzen, ein bisschen Alibi-Petersilie da reinpflanzen und das war's dann mit der Begrünung der Schlossstraße. Also da muss man mit Augenmaß vorgehen. Was ich auch gesagt habe, war, dass aus Sicht der SPD das langfristige Ziel bleibt, den Wochenmarkt wieder an seinen historischen, ursprünglichen Standort zurückzuholen. Und das ist der Rathausmarkt. Dass das momentan keine realistische Perspektive ist, ist für allen Beteiligten klar. So wie das Umfeld im Moment rund um den Rathausmarkt ist, kann das nicht funktionieren. Da fehlt die Frequenz, da fehlt die Laufkundschaft. Aber auch der Platz selbst ist im Augenblick nicht dazu geeignet, gut geeignet, den Wochenmarkt durchzuführen, solange da noch die Autos rumstehen, solange da die Reste dieses ehemaligen Kiosks noch rumstehen. Das hätte man allerdings vermeiden können, wenn sich nicht diejenigen durchgesetzt hätten, die gesagt haben, wir haben dort an dieser Stelle unbedingt einen Parkplatz vorzuhalten und letztendlich haben die ganzen Kosten, die für die Absperrungsmaßnahmen erforderlich sind, auch dazu geführt, dass kein Geld mehr für den Abriss des Kiosks vorhanden war. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Also Fazit, die Langfristperspektive muss bleiben, dass der Wochenmarkt wieder auf den Rathausmarkt kommt. Das wird sicherlich auch mal irgendwann passieren, wenn vor allen Dingen jenseits des Radschnellwegs auf den sogenannten Baufeldern 3 und 4 von Urbania etwas passiert. Es gibt so Signale aus der Verwaltung, dass das nicht mehr so weit entfernt sein wird. Und dann schauen wir mal. Aber das sind eben Dinge, die jetzt nicht unbedingt tagesaktuell sind.
Ja, der Rathausmarkt hat sich ja in den letzten 2 Jahren dann doch ab und an mal für Veranstaltungen herausgeputzt. Ich erinnere mich da an die diversen Street-Food-Veranstaltungen, die ja auch immer sehr gut frequentiert sind. Und dafür werden dann auch die Autos, die da noch parken, verbannt. Und man hatte eine schöne Veranstaltungsfläche.
Ja, das ich hoffe, ich erlebe das noch, dass diese Blechbüste da mal wegkommt irgendwann.
Schauen wir mal. Ja, jetzt indirekt wieder zusammen mit Corona und auch ein Teil von Klaus' Politikbereich zum Thema Stadtentwicklung. Es gab die Meldung, dass einige Projekte in der Innenstadt jetzt aufgrund von Geldmangel eingestampft werden bzw. sich verschieben. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was jetzt passiert bzw. nicht mehr passiert?
Ja, es geht um das sogenannte integrierte Innenstadtkonzept, was ja schon seit einigen Jahren läuft. Wir bekommen dort vom Bund Zuschüsse, Städtebaufördermittel, um eben Revitalisierungsmaßnahmen in der Kerninnenstadt durchzuführen. Beispiel ist der Umbau der Leineweberstraße, der ja aktuell noch läuft. Es sind aber auch kleinere Projekte durchgeführt worden, Fassadenbegrünung, Gestaltung von Innenhöfen, also auch viel Kleinteiliges, was jetzt so nach und nach dazu geführt hat, dass sich an verschiedenen Stellen das Erscheinungsbild der Innenstadt positiv gewandelt hat. Die Verwaltung hatte als quasi Stufe 2 und Nachfolge ein Projekt umfangreiche Maßnahmen wieder zusammengestellt und auch Anträge gestellt beim Bund. Wir waren sehr optimistisch, dass wir auch entsprechende Fördermittel bekommen. Das wurde uns auch signalisiert. Jetzt scheitert es natürlich an den 10% Eigenmitteln, die wir aufbringen müssen. Und da sind wir eben bei den Auswirkungen von Corona. Fazit ist, die verschiedenen Maßnahmen, insbesondere investive Maßnahmen, werden jetzt erstmal nach hinten rausgeschoben. Und man versucht zunächst mal die Dinge, die also konsumtiv zu regeln sind, kleinteiligere Dinge fortzusetzen. Was jetzt konkret noch passieren wird, das sind aber auch noch Dinge, die eigentlich aus dem aus der Stufe 1 des Konzeptes stammt, dass man die Beleuchtungssituation am Nordausgang des Hauptbahnhofes anpackt, dass das Ganze eben nicht mehr so einen Tropfsteinhöhlenartigen Charakter hat dort. Aber wie gesagt, die größeren Projekte, die noch anstanden, die sind jetzt verschoben. Das ist sehr bedauerlich. Es ist aber auch unter finanziellen Aspekten sicherlich ungünstig, weil die Baukostenentwicklung wird ja nicht so sein, dass die Preise für Bauleistung plötzlich wieder sinken werden. Wir gehen alle davon aus, dass sich vielleicht nicht mit der großen Dynamik, aber trotzdem von der Tendenz her die Baukosten weiter steigern in den nächsten Jahren. Und das heißt, wir haben dann wieder das Problem, dass wir umschichten müssen, dass wir mit den veranschlagten Mitteln nicht auskommen etc. pp. Also alles keine gute Entwicklung, aber sollte sich, da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon haben, plötzlich eine Situation ergeben, wo die finanzielle Lage sich der Stadt Mülheim entspannt, dann liegen die Pläne alle in der Schublade, das sind gute Maßnahmen und die können dann auch jederzeit umgesetzt werden.
Ja, dann sind wir eigentlich fast am Ende oder fallen euch jetzt noch kurz, stichwortartig, weitere Themen ein?
Die aktuellen Dinge haben wir abgearbeitet. Jetzt ist natürlich viel Planerisches dabei, logisch, weil vieles vom Alltagsgeschäft ja auch ruht. Vielleicht noch ganz kurz noch ein Stichwort Jugendhilfe. Da war ja zu Beginn der Corona-Krise auch gemutmaßt worden, dass die Fragen oder die Themen häusliche Gewalt und Kindesmisshandlung dramatisch zunehmen würden. Das war Gott sei Dank im Mülheimer Jugendamt nicht zu verzeichnen, auch bundesweit nicht. Die Zahlen steigen jetzt wieder etwas an, wo die Schulen wieder laufen und dann entsprechende Meldungen auch von den Schulen kommen und von den Kindertagesstätten. Aber im Großen und Ganzen können wir wirklich sagen, dass wir da unterm Strich gut bei rausgekommen sind für die Kinder.
Ja, nun gut. 46 Minuten. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich zum Ende kommen. Was bleibt uns noch zu sagen? Schauen wir mal, was die nächste Folge bringen wird, wie die Situation in einem Monat sein wird. Wir werden uns auf jeden Fall wieder melden als Konstante. Haltet euch noch an die Regeln, die gelten. Abstand halten, Mundschutz tragen, damit wir aus dieser Krise wieder rauskommen, die Infektionszahlen nicht massiv wieder ansteigen, trotz aller Lockerungen, und gesund bleiben.
So ist es. Also, dem kann man sich nur anschließen.
In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Alles Gute.
Und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.